Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sheffield Shots. Das WM-Daily von Total Clearance auf meinsportpodcast.de.
Judd Trump ist der Snooker-Weltmeister 2019. In einem einseitigen wie auch beeindruckenden Finale besiegt er John Higgins mit 18:9. 10 Centuries gab es. Insgesamt bei diesem Turnier ist der Century-Rekord der letzten Jahre zerschmettert worden. Er ist der 11. Spieler, Judd Trump, des Triple Crown Clubs. Der Spieler, die Masters, die WM und dann auch die UK Championship gewonnen haben. 2 Turniere hat er in diesem Jahr gewonnen mit dem Masters und der Weltmeisterschaft. Das Finale hat etwas mehr als 7 Stunden gedauert und es war keine einzige Sekunde langweilig. Herzlich willkommen zu den letzten Sheffield Shots hier auf meinsportpodcast.de, unserem Daily von Total Clearance zur Snooker-WM. Mein Name ist Andreas Thies und auch noch etwas sprachlos ob der Leistung von Judd Trump in den letzten 2 Tagen, Christian Oemeke. Hallo Christian.
Hallo Andreas. Puh.
Ja, puh. Das ist das Einzige, was man da so richtig sagen kann. 18:9 heißt es, das sind nackte Zahlen, aber sie werden dem überhaupt nicht gerecht, was wir in den letzten 2 Tagen von Judd Trump gesehen haben. Ab der 2. Session war das Snooker von einem anderen Stern. Und man hat das in den letzten Jahren und Jahrzehnten häufiger dann mal über Ronnie O'Sullivan gesagt. In diesem Fall muss man sagen, dieses Niveau, was Judd Trump in den letzten 2 Tagen aufgeboten hat, das hat man wohl eher selten gesehen.
Ja, das lässt sich nicht anders sagen. Also das, was Judd Trump gespielt hat, wenn nicht schon in der ersten Session, dann spätestens ab der 2. Session, ist, glaube ich, das Beste, was er in seiner Karriere bisher jemals gespielt hat und das Beste, was man unter Druck, wir reden hier über ein WM-Finale, was man unter Druck spielen kann. Also besser geht's eigentlich nicht und viele Spieler spielen in ihrem ersten oder in ihrem zweiten WM-Finale, das war das zweite für Judd Trump, ja nicht gerade das beste Snooker, wollen sich nur irgendwie durchhangeln. Aber bei Judd Trump hatte man in den letzten 2 Tagen nie das Gefühl, dass der hier irgendwie in einem WM-Finale auch nur ansatzweise unter Druck steht. Vom ersten bis zum letzten Ball volle Konzentration und was war das bitte für Snooker, was die heute gespielt haben? Also man kann ja nicht mal wirklich sagen, dass John Higgins dieses Match hier mit 9:18 krachend verloren hat, sondern er geht hier erhobenen Hauptes raus und musste sich diese 9 Frames mit brillantem Snookerspiel auch von ihm selbst hart erarbeiten. Und Judd Trump haut hier einfach eine grandiose Session an die andere ran und beherrscht dieses Match dann dank dieser 2. Session, die er gestern gezeigt hat, dann auch heute. Also das war einfach brillant in jedweder Hinsicht, was wir an Snooker geboten bekommen haben in den letzten 2 Tagen. Und ich glaube, das Einzige, was tatsächlich dagegen spricht, dass das nicht nur eins der größten Snooker-Matches aller Zeiten war oder eins der größten Snooker-Finals aller Zeiten, eins der besten Matches überhaupt, das ist einfach die Deutlichkeit des Resultates jetzt letztendlich. Wenn es noch ein bisschen spannender gewesen wäre, wäre das, glaube ich, in die Geschichte eingegangen, als dass Roger Federer gegen Rafael Nadal in Wimbledon 2000, wann war es?
2008.
Du weißt es bestimmt aus dem Kopf.
2008, ja.
Ja, also das war einfach ein brillantes Finale und mit einem würdigen Sieger, mit einem würdigen Verlierer will ich gar nicht sagen, zweiten Sieger, Finalisten, der hier sein 3. WM-Finale in Folge verloren hat, das wollen wir auch nicht vergessen zu erwähnen, sicherlich damit auch harte Überwindung wird in den nächsten Tagen bestrahlen müssen, aber ich glaube, John Higgins hat einfach überhaupt nichts machen können, das war schlichtweg ein einziges von Judd Trump, nämlich brillant.
Das war brillant, in der Tat. Und bevor wir beide sprechen lassen, Sie haben beide im Interview mit Hazel Irvine von BBC hinterher noch gesprochen, lass uns erstmal das Sportliche einordnen. Es stand heute 5:12 nach der 2. Session und wir wussten alle, diesen Rückstand aufzuholen, wird eine ganz schwere Geschichte werden für John Higgins. Aber wie immer in den letzten Wochen und Monaten oder Jahren hat man auch gedacht, Mensch, wenn eines einer schafft, dann eventuell John Higgins. Und er war in den ersten 2 Frames sogar ganz gut dabei. Vor allen Dingen im ersten Frame direkt nach der Wiederaufnahme heute Nachmittag gab es den Maximum-Versuch von John Higgins. Und da hätte er beinahe schon einfach mal mit einem Maximum dieses Match eröffnet heute in der 3. Session. Das wäre ein Paukenschlag gewesen. Er hat die Schwarze ganz, ganz knapp verpasst. 113 war es. Danach konnte er mit einer 59 noch auf 7:12 verkürzen. Und da hatte man so für einen kurzen Moment lang die Anflug von Hoffnung, dass das hier noch eine ganz spannende Geschichte werden könnte?
Ja, dieser Maximum-Versuch, man hat mir angemerkt, dass er da von vornherein drauf gegangen ist. Ist auch klar, logisch. Er ist hier mit 5:12 mit 7 Frames Rückstand in diese Session gegangen, nachdem Judd Trump brillant gespielt hat gestern. Und er wusste ja nicht, wie das heute wird. Kann er nochmal irgendwie rankommen? Kann er hier nochmal verkürzen und tatsächlich Ähnliches schaffen wie letztes Jahr gegen Mark Williams, als er ja auch zwischenzeitlich deutlich hinten lag und das noch fast gedreht hätte? Also er ist da von Anfang an auf das Maximum Break gegangen, war auch ein relativ sicheres Break. Man wusste relativ schnell, diese Roten an der Bande, die an der rechten Seitenbande liegen, die werden entscheidend sein. Eine hat er davon bekommen. Für die zweite, naja, das hat nicht ganz funktioniert. Da hat er versucht, sich die zu entwickeln, musste dann eine sehr schwere 14. Schwarze spielen, um irgendwie auf diese Rote zu kommen. Hat auch nicht so ganz geklappt. Und dann locht er diese Rote als Double in die schwarze linke untere Ecktasche. Ein phänomenaler Ball. Hat eine wunderbare Stellung auf Schwarz und verpasst dann diese Schwarze. Er hat dann nach dem Match auch gesagt, diese Schwarze ärgert ihn immer noch, dass er den vermasselt hat. Das war nach dem Double und nach einigen schwereren Stößen auch davor einfach ein viel zu leichter Ball, um so das Maximum hier noch zu vermasseln. Naja, Judd Trump dann im nächsten Frame mit einer guten Gelegenheit, reicht nur für 35 Punkte. John Higgins sagt Danke, nimmt eine 59 mit. Und genau dieser Moment war es auch, was du gerade schon gesagt hast, wo ich kurz dachte, na, wird Judd Trump jetzt vielleicht doch nervös? Wird John Higgins hier nochmal ein kleines Comeback starten können? Die klare Antwort war nein. John Higgins lochte in den nächsten drei Frames keinen einzigen Ball. Und das lag nicht daran, dass er es nicht versucht hätte, sondern er kam einfach nicht dazu, es zu versuchen. Judd Trump jeweils aus der ersten Möglichkeit heraus Breaks von 101, 71, 126 hintereinander weg. Und mit diesen drei Frames war es dann im Grunde endgültig gelaufen. Also ich glaube, das war der Moment, wo auch John Higgins gesagt hat, ja, ist eigentlich im Grunde egal, was jetzt passiert. Ich kann das nicht mehr drehen. Und so war es letztendlich auch. Er holte sich dann zwar auch die nächsten zwei Frames noch mit Breaks von 67 und 70. Und dann passierte etwas, was John Higgins im ersten Frame versucht hat. Judd Trump versuchte es jetzt im 25. Frame mit einem Maximum Break. Ging da auch relativ früh drauf, hatte man das Gefühl, obwohl es für ihn sicherlich am Anfang erstmal wichtiger gewesen sein wird, diesen Frame unter Dach und Fach zu bringen, dass er mit 16:9 in die letzte Session geht und nicht mit 15:10. Wäre zwar trotzdem deutlich gewesen, aber das war schon nochmal ein wichtiger Fingerzeig in Richtung von John Higgins, dass er hier das Break durchgezogen hat. Ähnliche Situation, tolle Bälle gehabt in diesem Break und dann leider nach 104 Punkten die 14. Rote war es dann, nicht mehr in die Tasche bekommen, konnte sich dort die Roten nicht vernünftig stellen, um das tatsächlich zu einem Maximum Break zu machen, obwohl auch er famose Bälle davor hatte, auch eine schwarze, als er quasi, ja, weiß lag im Grunde zwischen dem pinken Spot und dem schwarzen Spot, fast in der Mitte des Tisches, und er hat diese schwarze in die Tasche gebracht und gelocht, also das war ein famoser Ball und ja, verpasste dann leider einen sehr dünnen Ball auf die Mitteltasche und ja, das Break war dann nach 104 Punkten beendet, aber zum 16:9 hat es trotzdem gereicht und ich glaube, es war dann heute nur noch die Frage der Zeit, wann es am Abend dann tatsächlich so weit sein wird. Aber hattest du geglaubt, dass es dann schon nach zwei Frames am Abend tatsächlich zu Ende ist?
Nein, mit dem 16:9 wusste ich, dass das Ding entschieden ist. Beim 15:10 hätte ich gedacht, na, vielleicht ist noch ein ganz, ganz kleines bisschen was drin, wenn zum Beispiel jemand wie John Higgins die ersten drei Frames gewinnt. Beim 16:9 war ich mir sicher, jetzt geht es nur noch darum, wie lange kann John Higgins diesen Abend aufrechterhalten. Und dann hat ja Judd Trump sowieso sofort die erste Rote gelocht, konnte dann seinen Break durchziehen zu 94. Das zweite Break war dann die 63, da, oder die 62, da ist dann John Higgins nicht mehr an den Tisch gekommen, hat dann gesagt, okay, das war's für uns, und damit war das Match nach einer halben, 35 Minuten, einer halben Stunde ungefähr beendet, und damit hatte Judd Trump mit 18:9 gewonnen. Hast du damit gerechnet, dass es nach einer halben Stunde vorbei ist? Ich wusste, dass es irgendwann für Judd Trump vorbei ist, vielleicht drei oder vier Frames, zwei Frames, ja gut, das war jetzt dann geschuldet. Judd Trump hat heute dann mit einer unglaublichen Sicherheit dann auch noch gespielt.
Also ich hätte eigentlich mir gewünscht, dass es wenigstens in Mid-Session-Interval geht am Abend nochmal, dass John Higgins sich wenigstens drei Frames holt. Dass es schwer wird, war klar. Was mich beeindruckt hat vor allem, war, mit welcher Konzentration Judd Trump zu jedem Zeitpunkt im Match tatsächlich an den Tisch gegangen ist und die Frames holen wollte. Egal, ob es heute zu Beginn der dritten Session der Fall war, ob es dann nach den vielen Centuries, die beiden dann gespielt haben, mit dem Maximum-Versuch der Fall war, oder auch am Abend gleich im ersten Frame auf den ersten Einsteiger gegangen und dieses Break dann sowas von konzentriert, da hat man ja kein einziges Lächeln bei Judd Trump gesehen, zwischendrin keine Gesichtsregung, der wollte dieses Break, diesen Frame durchziehen und gewinnen. Das hat mich beeindruckt, dass er sich da mit dieser Konzentration reingehangen hat. Da hat man gesehen, wie viel ihm das wirklich bedeutet, diesen WM-Titel hier zu holen. Ich fand es auch gut, dass er nicht übertrieben gefeiert hat, dass er das in Ruhe durchgezogen hat und dass er dann auch gemerkt hat, dass er hier gerade eine Legende des Sports geschlagen hat und dass für ihn eine phänomenal gute Saison hier mit dem WM-Titel passend endet. Er hat in dieser Saison seine Triple Crown von zuvor nur einem Titel auf jetzt drei und damit komplettieren können. Das Masters im Finale gegen Ronnie O'Sullivan gewonnen und das in sehr beeindruckender Manier gewonnen und deutlich gewonnen. Jetzt beim WM-Finale gegen John Higgins in fast noch mehr beeindruckender Manier, nicht nur fast, streich das fast, in viel beeindruckender Manier noch gewonnen. 18-9, John Higgins aus der Arena geballert, obwohl der selber wirklich sehr gut gespielt hat. Also das ist ein Judd Trump, der Spaß macht, ein Judd Trump, vor dem man Angst haben sollte, wenn der so weiterspielt in den nächsten Jahren. Aber das haben wir schon von vielen gedacht. Jetzt hat er seinen ersten WM-Titel unter Dach und Fach und den darf er jetzt erstmal genießen. Und ich glaube, ein Ding Junhui wird zu Hause auf dem Sofa sitzen und ein bisschen ein kleines Tränchen vergießen, dass er nicht an der gleichen Stelle steht.
Lass uns nicht über andere Spieler sprechen. Heute sollte dann das Lob beziehungsweise die Lobpreisung für Judd Trump alleine sein, beziehungsweise dann auch für seinen unterlegenen Gegner John Higgins. Wir hören mal rein, was John Higgins und Judd Trump im Interview mit Hazel Irvine von BBC gesagt haben. Erstmal von John Higgins.
Yeah, I mean, I was a lucky one. I didn't have to pay for a ticket there because honestly, he was just awesome, absolutely awesome. I was lucky to get 9 frames, really, so, no, brilliant, so good luck to him. I said to him, first of many, I'm sure, because he'll go on and win this many more times, I'm sure. Producing a standard like that, that's, yeah, incredible.
Und jetzt noch was von Judd Trump, gleich im Interview nach dem Match mit Hazel Irvine.
I can't put it into words, I've worked so hard for this, and yeah, just for the people around me is so special. Yeah, it was an amazing final. I think the standard from the very first session, the very first ball. John is such a great player. I always seem to raise my game and still don't beat him. Every time I play amazing and he beats me every time. So, yeah, that's probably the best I ever played in sort of a major final. And I still didn't feel relaxed coming into the session tonight. I think I've lost some big leads against him in the past and the standard he was playing, and I was just, yeah, it was, I don't know, I can't put it into words how well I played, and that's what you've got to do to beat John, and it's amazing to obviously for him to reach 3 finals, but he's won 4. Every time I play him, I just try and learn as much as possible. He's without doubt the top, if not the greatest, one of the greatest to ever play the game.
Ja, Judd Trump hat auch unter anderem gesagt, dass er seit dieser Saison mit seinem Bruder zusammen gewohnt hat, der mit ihm zusammen trainiert hat, wahrscheinlich dann auch die Bälle immer wieder aufgesetzt hat und dass ihm das unglaublich was gebracht hat. Die Saison von Judd Trump war insgesamt fantastisch. Du hast es ja vorhin gerade gesagt, der Masters-Sieg und jetzt dann auch noch die WM hat er mit diesen Titeln hat er die Triple Crown komplettiert, hat die kompletteste Saison überhaupt gespielt. Das war es ja, was immer so ein bisschen vorgeworfen worden ist. Talent ohne Ende. Aber am Ende bringt er es nicht so ganz bei diesen ganz großen Turnieren. Jetzt hat er alle Turniere gewonnen und das mit einer überragenden Art und Weise. Das ist eigentlich nur ja, der Deckel auf den Topf für eine perfekte Saison, die er hier gespielt hat. Und man weiß überhaupt nicht so richtig, was man dazu sagen soll, weil diese Saison und diese Weltmeisterschaft war zu perfekt. Und wenn man noch ein bisschen zurückerinnert, in einer unserer ersten Sendungen, da hatten wir ihn in der Pressekonferenz gehört, wie er gesagt hat, ich war in den ersten 2 Runden der schlechteste Spieler der WM. Man kann ohne große Übertreibung sagen, er hat sich halbwegs verbessert noch.
Ja, er hat sich halbwegs verbessert. Er hat sich vor allem von Match zu Match gesteigert. Wenn wir durch die Matches durchgehen, gegen Tapchai Onwu, das war sehr viel Krampf, sehr viel Kampf, dass er sich da durchgesetzt hat. gegen Ding Junhui, die ersten zwei Sessions waren auch nicht so prall, vor allem die zweite Session, da hat er wirklich grauenhaftes Snooker gespielt zum Teil. Also er hätte sich in beiden Matches nicht beschweren dürfen, wenn er hier in der ersten oder zweiten Runde rausgeht. Und ab der dritten Session gegen Ding Junhui lief es dann eigentlich peu à peu besser. Komplett dominiert gegen Ding in dieser Session, das Match dann am Ende relativ sicher gewonnen. Komplett dominiert gegen Stephen Maguire, komplett dominiert gegen Gary Wilson, gegen Ende des Matches dann. Gary Wilson hat da wirklich alles reingeworfen in den ersten zwei, drei Sessions und das Match lange offen halten können, ehe sich da Trump aber auch dort durchgesetzt hat und das Finale gegen Higgins war ja dann eine absolute Machtdemonstration. Also das war schlichtweg brillant, was die beiden hier gespielt haben. 11 Centuries, also das ist phänomenal gut. Wir sind bei 100 angelangt jetzt im Turnier. Ich weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll. Ja, Trump, hast du schon erwähnt, wurde jahrelang als Riesentalent gehypt, stand immer wieder kurz davor, endgültig in die Riege der Top-Spieler reinzukommen oder sagen wir es anders, in die Riege der Snooker-Legenden reinzukommen. Top-Spieler ist er und war er auch in den letzten Jahren, aber wie er sich jetzt hier in diese Weltmeisterschaft reingebissen hat und wie er den WM-Titel geholt hat, ist einfach aller Ehren wert und zeigt auch, was der in dieser Saison für eine Riesenentwicklung gemacht hat. Gerade was sein Allround-Spiel anbelangt und gerade auch was seine Konzentration auf Snooker anbelangt. Ich meine, wir erinnern uns auch an einen Judd Trump, der vor 4-5 Jahren eher noch mit hübschen Frauen und hübschen Autos und hübschen Schuhen auf sich aufmerksam gemacht hat. Jetzt sehen wir einen Judd Trump, der wieder voll konzentriert ist auf den Sport und so ein bisschen erwachsen geworden ist auch. Und da ist das absolut nur logisch. Und er hat seinen Kritikern bewiesen, die gesagt haben, der wird nie Weltmeister werden. Dazu hat er letztendlich dann, ähnlich wie Stuart Bingham das vorgeworfen wurde, nicht die Eier. Dass er die Eier dazu hat, das hat er in dieser Saison bewiesen. Das hat er bei dieser Weltmeisterschaft bewiesen. Und das hat er vor allem an den letzten zwei Tagen bewiesen. Denn er hätte auch genauso gut sagen können, oh Gott, John Higgins schon wieder, gegen den habe ich so viele Finals verloren, gegen den habe ich so viele bittere Pleiten erlebt, gegen den habe ich eine grauenhafte Bilanz, gegen den habe ich mein erstes WM-Finale verloren damals. Bitte, bitte, das soll mir nicht nochmal passieren. Und dann hätte er auch in eine Abwärtsspirale gleiten können. Hat er nicht getan und das ist es auch, was ihn so beeindruckend macht. Und das ist auch die Fähigkeit, die Judd Trump mitbringt, die so viele andere Spieler nicht mitbringen. Der hat keine Angst vor dem Namen, der hat keine Angst vor dem, der da am anderen, der mit ihm am Tisch steht. Den interessiert das nicht, der will einfach sein Spiel durchziehen und das hat er geschafft und ja, damit gebührt ihm jetzt auch alle Ehre als Nummer 1 in jedes Turnier der nächsten Saison reingehen zu dürfen.
Was bedeutet das außerdem noch für die nächste Saison beziehungsweise für die nächsten Saisons? Er hat das Ganze jetzt ja auch nochmal auf ein neues Level gehoben. Die Art und Weise, wie er gewonnen hat, ist ja atemberaubend gewesen. Wir haben uns jetzt eine Viertelstunde lang da wirklich drüber ausgelassen, wie unglaublich das war. Und trotzdem hat man das Gefühl, er hat das Ganze jetzt nochmal auf ein etwas neues Level gehoben. Er steht natürlich dann jetzt auch unter Druck. Er ist der Gejagte, nicht so wie Mark Williams im letzten Jahr. Mark Williams hatte vorher schon allen seinen Kritikern gezeigt, was er zu leisten imstande ist. Der hat diese Saison genossen. Judd Trump steht unter einem besonderen Fokus in der neuen Saison. Vielleicht ist er der bestimmende Spieler in den nächsten Jahren. Vielleicht ist er das, was Mark Selby in den letzten Jahren war. Vielleicht ist er auch das, was Ronnie O'Sullivan in den letzten Jahren war. Jemand, der bei den großen Turnieren auftaucht, die dann gewinnt und dann sich eher eventuell etwas zurückhält. Aber der Druck auf ihn, das Brennglas auf ihn, das wird schon sehr stark auf ihn gerichtet sein.
Ja, natürlich. Er wird, ja, bereits gesagt, als Nummer 1 der Setzliste jetzt in jedes Turnier gehen in der neuen Saison. Das wird für ihn natürlich auch eine Umstellung werden für einige Turniere. Wir haben es bei Mark Selby ja erlebt. Der hatte ja dann quasi jahrelang nur die Heldover-Matches immer, musste sich ja nie für Turniere wirklich qualifizieren. Da Trump wird dann jetzt Ähnliches vor sich haben. Als Weltmeister wird er die Heldover-Matches haben. Das heißt, er hat etwas weniger Spielpraxis vielleicht auch als die anderen, wenn er in Turniere reingeht. Das wird eine kleine Umstellung sein. Mark Selby, bei dem haben wir es ja gesehen, der ist jetzt durchaus das ein oder andere Mal auch in der Qualifikation gescheitert, seitdem er sich wieder, also seitdem sein Match dann nicht vor Ort erst stattfindet. Also da bin ich gespannt, wie Judd Trump mit diesen Heldover-Matches dann klarkommt. Wird eine kleine Umstellung für ihn. Er wird im Laufe der nächsten Saison mit ziemlicher Sicherheit die Nummer 1 der Weltrangliste werden. Da müsste schon viel passieren, damit er das nicht wird. denn er hat viel weniger Punkte zu verteidigen, als die direkt hinter ihm sind jetzt, also oder beziehungsweise in Form von Ronnie O'Sullivan noch direkt vor ihm. Also Ronnie O'Sullivan, Mark Selby, John Higgins, die haben mehr Punkte aus der Saison 17-18 zu verteidigen als Judd Trump. Also er hat da durchaus gute Möglichkeiten, wieder die Nummer 1 der Weltrangliste zu werden. Ich glaube, er war das ja mal für ein, zwei Wochen oder einen knappen Monat oder so, aber auf jeden Fall relativ kurz. Für ihn natürlich auch eine super Gelegenheit, viel mehr als Topspieler an sich selbst dann auch noch zu wachsen. Er wird als Nummer 1 in die Turniere reingehen. Auch das für ihn eine ungewohnte Situation. Also da bin ich gespannt, wie er damit mit dem Druck klarkommt. Für einige Spieler war das ja zum Beispiel wie für Stuart Bingham doch eine deutliche Umstellung in diesem ersten Jahr. Also es wird hochinteressant, aber ich glaube, Judd Trump bringt da inzwischen genug Erfahrung mit, um auch damit klarzukommen. Was wir auf jeden Fall sehen werden, ist hoffentlich viele weitere Turniersiege von diesem Judd Trump und hoffentlich dann auch viele weitere solcher Leistungen, wie wir sie an den letzten zwei Tagen gesehen haben, weil das war einfach atemberaubend.
Lass uns noch ein paar Worte über John Higgins verlieren. Der strebt es jetzt an, Jimmy White Konkurrenz zu machen. Jimmy White, wir erinnern uns, 6-mal in einem WM-Finale gestanden, 6-mal verloren. John Higgins hat schon 4-mal die Weltmeisterschaft gewonnen. Das Problem ist, die letzten 3 WM-Finals hat er alle bestritten und alle verloren. Heute hat er keine Chance, oder gestern und heute hat er keine Chance. Er war ja auch hinterher wirklich sehr, sehr lobend unterwegs und hat natürlich alle Lobpreisungen seinem Gegner zugeführt und er hat nicht mal wirklich was dafür gekonnt. Nach einer solchen Saison, in der er sich mit Rücktrittsgedanken getragen hat, ist das ein wunderbares Ergebnis und trotzdem wird da wahrscheinlich eine ganze Menge Frust dabei sein, zum dritten Mal im WM-Finale gestanden zu haben und zum dritten Mal verloren zu haben.
Ja, aber ich würde das nicht mit Jimmy White vergleichen. Der hat schließlich dann auch keinen WM-Titel geholt und John Higgins hat immerhin 4 WM-Titel auf dem Konto. Klar, wir haben es ja schon in einer unserer Sendungen in dieser Woche gesagt, laufen diese WM-Finals ein bisschen anders, dann hätte er heute mit Stephen Hendry gleichziehen können. Er stand 8-mal inzwischen in einem WM-Finale. Ich glaube, bei John Higgins wird das in diesem Jahr gar nicht so sehr in Frust ausarten, weil er einfach schlichtweg nicht damit gerechnet hat, dass er hier nochmal das Finale erreicht. Klar, es ist bitter, jetzt 3-mal in Folge das WM-Finale verloren zu haben, aber die letzten beiden Jahre waren da doch deutlich bitterer. Die Niederlage gegen Mark Selby, die nicht unbedingt hätte sein müssen, und die Niederlage gegen Mark Williams, wo er ja bravourös gekämpft hat, sich zurückgekämpft hat in dieses Match und das ja auch beinahe noch gewonnen hätte. Also das sind viel bittere Niederlagen als die heute gegen Judd Trump, weil da konnte er schlichtweg nichts gegen tun. Er hat sich ja da nicht wirklich viel vorzuwerfen. Und dafür, dass er im Winter bei den Scottish Open, also Ende letztes Jahr, an Weihnachten noch drüber nachdachte, seine Karriere heute zu beenden, was ja auch im Raum stand durchaus, nachdem er seine Walk-On-Musik ja nochmal irgendwie zu Ehren seiner Frau geändert hatte. Also es gab da durchaus unterschwellige Gerüchte, dass John Higgins heute seine Karriere trotzdem beendet. Hat er nicht getan. Und das ist auch absolut die richtige Entscheidung, weil wer das WM-Finale erreicht, der kann immer noch mithalten. Und das zeigt dann auch einfach, dass er noch konkurrenzfähig ist. Und solange, das muss man auch sagen, die Spieler nicht in der Lage sind, mit ihrem Allround-Spiel gegen John Higgins zu bestehen und den einfach früher aus dieser Weltmeisterschaft rauszuschmeißen, solange hat er doch absolut keinen Grund, das Köh an den Nagel zu hängen. Also er hat Spieler wie Stuart Bingham, Neil Robertson und auch David Gilbert im Halbfinale niedergerungen und mit seinem Spiel geschlagen. Also da braucht er sich nicht verstecken und kann gerne in der nächsten Saison weiterspielen. Und das ist ja auch kommt ja nicht von ungefähr, dass wir es beinahe erlebt hätten. Wenn John Higgins heute gewonnen hätte, hätten wir tatsächlich in der Weltrangliste in den Top 3 wieder die Class of 92 gehabt. John Higgins, Ronnie O'Sullivan und Mark Williams wären da hintereinander weg gewesen. Also das zeigt auch einfach, dass die weiterhin zum Snooker gehören, dass sie absolute Legenden des Sports sind und dann auch bitte noch ein bisschen weiterspielen mögen. Also gerne darf dann auch ein Ronnie O'Sullivan bei der Weltmeisterschaft mal wieder etwas bessere Leistungen zeigen. Und ein John Higgins, wenn er das nächste Jahr das WM-Finale erreichen sollte, das verspreche ich schon jetzt, dann drücke ich ihm tatsächlich alle Daumen. Weil 4-mal in Folge darf er das dann nicht verlieren.
Wir werden es sehen und wir werden natürlich die nächste Saison dann hier auf meinsportpodcast.de dann auch verfolgen. Die WM ist vorbei, die Saison ist vorbei. Aber wir müssen noch mal einen Blick zurückwerfen auf diese Weltmeisterschaft, die ja vom ersten Tag an so schwer abgeliefert hat. Wir haben über 100 Century Breaks gesehen. Wir haben am dritten Tag, am dritten oder vierten Tag haben wir die größte Sensation der Snooker-Geschichte im Crucible erlebt, als nämlich James Cahill Ronnie O'Sullivan rausgenommen hat aus diesem Turnier. Wir haben so viele unglaublich gute Matches gesehen. Wir haben hochklassiges Snooker gesehen. Wir haben mit David Gilbert und Gary Wilson zwei Halbfinalisten gesehen, die wir vorher so in einem Halbfinale noch nicht erlebt haben, die erfrischende Snooker gespielt haben. Wir haben viele Favoriten früh ausscheiden sehen und es war kein Match wie das andere. Es war eine überragende WM. Das muss ich mal in dieser Deutlichkeit sagen. Für mich eine glatte Eins. Ich habe schon langweiligere Weltmeisterschaften gesehen. Ich schaue den Kram seit Mitte der 90er Jahre und es gab wenig bessere Weltmeisterschaften. Mir fällt jetzt auf Anhieb keine ein, die besser war als diese Weltmeisterschaft. Das war Werbung für den Sport und das war, ja, fantastisch.
Ja, also wenn das ein Facebook-Post wäre, würde ich jetzt einfach nur ein Gefällt mir drunter machen, weil da kann man nicht mehr großartig viel zu sagen. Stimme ich dir in allen Punkten zu. Das war ein überragendes Turnier. Das waren 17 fantastische Weltmeisterschaftstage. Wir haben ein würdiges Finale erlebt, einen würdigen Weltmeister. Wir haben viele Überraschungen erlebt. Wir haben Debütanten erlebt, die fast untergegangen sind. Wir haben Debütanten erlebt, die hier einfach brillant gespielt haben. Wir haben einen Amateur im WM-Achtelfinale gehabt. Wir haben Favoriten gehabt, wo wir dachten, die wären Weltmeister. Die scheiden dann relativ früh aus diesem Turnier aus. Wir haben vor der WM ein Formbarometer gehabt mit Spielern, wo wir dachten, die fliegen sang- und klanglos in der ersten Runde raus. Die haben ihr Erstrundenmatch komplett dominiert und souverän gewonnen. Ich erinnere an einen Sean Murphy, der mit 10-0 in die zweite Runde eingezogen ist. Also es ist eine kuriose Weltmeisterschaft gewesen, das kann man auch nicht anders sagen. Es ist eine tolle Weltmeisterschaft und ja, irgendwie tut es mir jetzt fast schon ein bisschen leid, dass die Sheffield Shots ein weiteres Jahr warten müssen.
Ach, jetzt nach 17 Tagen ist es dann schon ganz gut, dass wir dann jetzt mal ein bisschen Pause voneinander haben, oder?
Oh, na, wenn du das so siehst, dann... Nein, natürlich. Aber es hat eine Unmenge an Spaß gemacht und ich glaube, an dieses Weltmeisterschaftsfinale, da würde ich jetzt Rolf Kalb zitieren, wird man sich noch in Jahrzehnten erinnern und ich glaube, da hat er absolut recht.
Wir können dankbar sein, dass wir diese WM erleben durften. Tatsächlich, man sollte ja dann auch immer neutral, also journalistische Neutralität wahren, aber ich war von dieser WM so unfassbar unterhalten. Das war ein richtig, richtig, richtig großes Vergnügen. Ein richtig großes Vergnügen war auch diese Sheffield Shots, dieses Daily mit dir zu machen. Vielen Dank, Christian. Das war ein großer Sport die letzten Wochen, vor allen Dingen die gesamte Saison.
Sehr gerne, aber auch dir. Du musst ja hier schließlich mit meinen Zeiten vorlieb nehmen, wenn ich dann mal Zeit für dich habe. und ja, wir beide wuppen das hier bei Total Clearance. Das ist ein indirekter Aufruf, falls ihr auch mal dabei sein wollt und über Snooker reden wollt, dann schreibt uns gerne, entweder Andreas oder mir. Also wir freuen uns da auch mal ab und zu über Unterstützung, wenn ihr uns auch öfter hören wollt. Na gut, vielleicht sollte ich das nicht sagen, nachher wollt ihr uns gar nicht öfter hören.
Genau, wenn ihr dabei sein möchtet, dann schreibt uns tatsächlich, das ist ein Aufruf und wir werden dann sonst ja ein bisschen betriebsblind und wir haben immer mal gerne wieder andere Stimmen dort auch im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben gestern nachgeschaut und gesehen, dass uns sehr viele Leute in den letzten 17 Tagen zugehört haben. Das hat uns sehr gefreut, weil das dann auch angekommen ist. Es ist der einzige Snooker-Podcast in Deutschland und wir hoffen, dass wir das richtig machen. Wenn wir etwas nicht richtig machen, sagt es uns bitte und sagt uns auch bitte, wenn ihr euch was für die neue Saison wünscht, weil wir möchten auch dann besser werden beziehungsweise euren Wünschen dann auch entgegenkommen. Also, wenn ihr Wünsche, Anregungen etc. habt, dann sagt sie uns. Wir werden uns im Laufe der Offseason immer mal wieder melden. Es ist ja dann jetzt auch die Q-School, dann kommt irgendwann der Turnierkalender hoffentlich raus. Ivan Hershowitz, der Pressesprecher von World Snooker, sagte mir, in der nächsten Woche soll er wohl rauskommen, dann nehme ich ihn mal beim Wort. Und insgesamt werden wir uns ein paar Mal melden während der Offseason und dann geht es in der neuen Saison wieder los und dann geht es dann auch los wieder mit den täglichen Sendungen während der Turniere, wie ihr es von uns gewohnt seid. Das waren die Sheffield Shots, das waren 17 Tage Sheffield Shots. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns irgendwann wieder zu The Total Clearance hier auf meinsportpodcast.de. Vielen Dank fürs Zuhören, bis demnächst. Auf Wiederhören.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total Clearance. Ob Ball on, Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker-Ereignis unkommentiert.
Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im Snooker.
Der Snooker-Podcast mit Andreas Dies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-Team.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.